Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist nicht nur Zahnärztin, sondern auch Expertin fürs Thema Schlaf. Deswegen für mich persönlich super, super spannend. Herzlich willkommen, Sarah.
Ja, vielen Dank, lieber Patrick. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, sehr cool, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Mich interessiert natürlich, wie wird man Zahnärztin, aber dann Expertin fürs Thema Schlaf und wie hängt das zusammen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, ne? Also, weil viel mehr könnte man ja denken, also die Zahnmedizin hat nichts mit Schlafmedizin zu tun oder was haben Zähne überhaupt mit Schlaf zu tun? In der Tat gibt es da doch einige Überschneidungen. Und bei meiner Geschichte ist so, vor knapp 15 Jahren habe ich immer wieder Überweisungen gekriegt von HNO-Ärzten, Lungenärzten, die mir dann gesagt haben, hey Sarah, mach eine Schiene mal für meine Patienten gegen Schnarchen und gegen Schlafapnoe. Und für mich war das wirklich Sprung ins kalte Wasser sozusagen. Ich wusste zum einen gar nicht, also natürlich kennt man das Schnarchen, weil Schnarchen ist bekannt. Jeder kennt jemanden oder hat jemanden in der Familie, der schnarcht. Und irgendwie gehört das ja auch dazu. Aber der Begriff Schlafapnoe hat mir damals nichts gesagt. Und ich, ja, es gibt wohl Schienen dagegen. Und dann habe ich mich sehr viel mehr mit diesem Thema beschäftigt, weil ich nämlich gesehen habe, dass die Patienten nicht nur zum einen aufhören zu schnarchen durch diese Schienen. Ich kann es auch schaffen, dass sie wieder fit sind, dass sie durchschlafen, dass sie gut schlafen. Wir können den Blutdruck regulieren. Und das hat mich dann wirklich angefixt, weil ich dann gesehen habe, dass ich den Patienten auf einer ganz anderen Ebene noch helfen kann. Ja, also nicht nur der Zahnarzt, der Handwerker zu sein, der irgendwelche Schienen herstellt, gegen Zähne knirschen oder um Zähne zu begradigen, sondern ich kann wirklich tolle Gesundheitserfolge auf die Allgemeingesundheit, auf die Psyche durch etwas geben, was ich als Zahnarzt machen kann.
Was genau ist Schlafapnoe? Kannst du das ein bisschen genauer erläutern für uns?
Mhm. Also Schlafapnoe sind nächtliche Atemaussetzer. Mhm. Also häufig, sehr, sehr häufig mit Schnarchen assoziiert. Aber so circa 25% der Patienten, die Schlafapnoe haben, schnarchen zum Beispiel gar nicht. Und was passiert da oder wieso passiert das überhaupt? Der liebe Gott hat uns mit Atemwegen ausgestattet, die nachts kollabieren. Wir haben im Hals, in diesen hinteren oberen Atemwegen, die sind eben im Hals, haben wir keine Knochen. Und das ist auch gut so, weil ansonsten könnten wir unsere Nahrung nicht runterschlucken. Andererseits passiert im Schlaf Folgendes. Der Schlaf ist für unsere körperliche und geistige Regeneration zuständig ist. Es kommt also zu einem Kollaps. Und unser Unterkiefer ist beweglich. Zusätzlich haben wir am Unterkiefer noch einen großen Muskel befestigt, nämlich die Zunge. Und wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann fällt der Unterkiefer nach hinten, die Zunge fällt nach hinten und das Gewebe fällt in sich zusammen. Und das kann so sehr zusammenfallen, dass es eben zu einem Komplettverschluss kommt. Und dann werden wir nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das natürlich, irgendwann merkt das Atemzentrum im Gehirn so, hey, ich kriege gar keine Luft mehr, ich kriege gar keinen Sauerstoff mehr. Und dann weckt dich das Atemzentrum im Gehirn. Wir nennen diese Weckreaktion Arousal. Du wachst auf, kriegst dieses Aufwachen aber gar nicht mit. Und mit jeder Aufwachreaktion fängt aber wieder deine Schlafphase, wir haben vier Schlafphasen, wieder von vorne an. Somit haben wir bei Schlafapnoe, bei dieser obstruktiven Schlafapnoe, eine Obstruktion findet also im Hals statt. Im Vergleich dazu gibt es auch noch eine zentrale Schlafapnoe, die findet ausschließlich im Atemzentrum im Gehirn statt. Haben wir folgendes Problem. Dadurch, dass du jedes Mal, wenn es zu diesen Weckreaktionen kommst, du nicht mehr in deine Tiefschlafphasen, deine Traumschlafphasen kommst, fühlst du dich morgens einfach wie erschlagen, als hättest du eigentlich ganze Nacht nicht geschlafen. Und zum anderen hast du als körperliche Reaktion, dass irgendwann das Herz natürlich mehr Leistung bringen muss. So kommt es ganz häufig am Anfang immer zu einem erhöhten Blutdruck oder dass du nachts vermehrt aufs Klo musst etc. Das ist das, was du dann merkst. Ja?
Wie lange ist, wie viele Sekunden geht das?
Naja, Minimum eine Apnoe wird definiert mit mindestens 10 Sekunden.
Wow, okay, das
ist ziemlich krass, ja. Also es gibt Patienten, die hören bis zu 60 Sekunden auf zu atmen. Und wenn du jetzt selber mal die Luft anhältst, so als Test, ja, und wie häufig das passiert dann in der Nacht, das kann man sich dann gar nicht vorstellen, was der Körper da macht.
ja, das ist eine Riesenleistung, ne? Also
Ja.
von der Energie her überhaupt auch schon. Aber zwei Fragen, die ich jetzt sofort habe. Erstens mal, wie viele Menschen betrifft das? Kann man das sagen?
Also, jetzt einfach nur mal so von den Statistiken.
Mhm.
In Deutschland werden im Jahr circa 600.000 Patienten diagnostiziert mit Schlafapnoe. Die Dunkelziffer liegt bei über 20 Millionen.
Das ist eine Menge. Das heißt, ich könnte auch betroffen sein, oder woher weiß ich das?
Du könntest auch betroffen sein. Und das ist auch, also da gibt es verschiedene Abstufungen bei Schlafapnoe. Also jeder von uns, erstmal, das ist wichtig zu wissen, bei jedem von uns passieren Atemaussetzer.
Okay.
Wenn wir jetzt mal in die Definition reingehen. Diese Atemaussetzer bis 5 in der Stunde, sind auch normal. Wenn du bis zu 15 Aussetzer in der Stunde hast, aber sonst keine gesundheitlichen Einschränkungen, das heißt, dein Blutdruck ist in Ordnung, du hast keine Erkrankung, Krebs zum Beispiel, oder ich hatte schon einen Schlaganfall, fühlst dich auch nicht müde morgens, dann musst du nicht behandeln. Ab 15 Aussetzern in der Stunde musst du behandeln.
Das heißt, wenn ich jetzt merken würde, ich fühle mich morgens total erschlagen, dann würde ich vielleicht den Weg zu dir suchen. Und was würdest du dann machen?
Ja, also zu mir nicht direkt, weil ich bin kein Schlafmediziner. Ich bin ja nur der Zahnarzt.
Mhm.
Und da müssen wir halt leider unterscheiden, auch gesetzlich oder privat versichert oder Selbstzahler. Da gibt es unterschiedliche Wege. Also nehmen wir jetzt mal den Standardweg als gesetzlich Versicherter. Also du merkst, dass du dich morgens einfach total unfit fühlst und einfach keine Energie hast und vor allem auch so Mittagstiefs. Dann gehst du zu einem HNO-Arzt oder einem Lungenarzt, der auf Schlafmedizin spezialisiert ist. Der gibt dir dann als allererstes so ein kleines Gerät mit nach Hause. Das nennt sich Polygraphie, wird da gemacht. Und das findet einfach zu Hause in deinem Bett statt. Und dann wird geschaut, okay, hast du Atemaussetzer? Wenn das positiv ist, dann musst du als gesetzlich Versicherte 2 Nächte ins Schlaflabor. Also in ein externes Schlaflabor, wo man wirklich komplett von oben bis unten verkabelt wird. Das werden Hirnströme gemessen, EKG wird gemacht. Und dann wird dann nochmal geschaut, okay, sind es nur obstruktive Apnoen, das heißt, passiert der Verschluss nur im Hals, oder sind vielleicht auch zentrale Apnoen beteiligt, haben wir da auch Atemaussetzer im Gehirn. Wenn
Okay.
du einmal noch den anderen Weg, wenn du privat versichert bist, dann kann direkt eine Diagnostik, also Schlaflabor, gemacht werden. Das wird aber dann zu Hause gemacht. Also ich habe eine Praxis mit dem Professor Clemens Heiser. Das ist ein ganz bekannter Schlafmediziner in Deutschland. Und wenn wir Privatpatienten haben oder Selbstzahler, dann kriegen die von uns ein Diagnostiktool nach Hause zugeschickt und können dieses Schlaflabor quasi zu Hause in ihrer eigenen Umgebung machen, was viele Vorteile hat, weil jeder kennt das. Eine Nacht in einem Hotelzimmer ist nie so erholsam wie vielleicht im eigenen Bett. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einem externen Schlaflabor, bist noch von oben bis unten verkabelt, dann beobachten dich noch die Krankenschwestern und dann sollst du da mal gut schlafen und sollst eine valide Diagnostik bekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Verstehe. Okay, und wo genau kommt ihr oder du dann ins Spiel danach, nach dem Schlaflabor?
Genau, wir machen dann, also zum einen machen wir eben in Kombination mit dem Clemens Heiser die Diagnostik. Und dann gibt es zwei nicht operative Möglichkeiten, die Schlafapnoe zu behandeln. Ja? Das eine ist so eine Überdruckbeatmung, so eine Maske, vielleicht schon mal gehört im Bekanntenkreis, wo es jemand nachts so eine Maske trägt, das nennt sich CPAP-Maske. Und das kann man sich vorstellen wie so einen umgekehrten Staubsauger. Das heißt, es wird dir kontinuierlich Luft in die Atemwege gedrückt. Und wir nennen das pneumatische Schienung. Das heißt, durch diese pneumatische Schienung werden die Atemwege geöffnet. Und prinzipiell funktionieren diese Masken auch bei jedem. Ja,
dass die Schlafapnoe dadurch behandelt wird. Die Atemwege werden durch diesen Luftdruck offen gehalten und du kriegst einfach genügend Sauerstoff. Es kann nichts zufallen. Die zweite Alternative, und da komme ich jetzt ins Spiel, das gibt es eben spezielle Zahnschienen. Es sind immer zwei Schienen, das heißt eine Schiene für den Oberkiefer, eine Schiene für den Unterkiefer. Und wir halten den Unterkiefer an seiner Position, wo er auch im Wachzustand ist. Dadurch halten wir die Zunge vorne, das Gewebe wird gestrafft, wir öffnen die Atemwege um 30% in alle Dimensionen und dadurch kann es auch nicht mehr zu einem Verschluss kommen. Das kann man sich vorstellen, mal jeder wird wohl mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, spätestens für einen Führerschein. Dort lernt man auch diesen Kiefer-Kinn-Handgriff, den S-Marschen Griff. Ja, und damit wurden halt schon vor über 100 Jahren Erstickende vom Erstickungstod gerettet. Ja? Und so kann man sich das vorstellen. Also wir halten den Unterkiefer vorne. Manchmal müssen wir ihn auch ein bisschen weiter nach vorne schieben und dadurch öffnen wir dann die Atemwege.
Die Maske.
Ach, warte mal ganz kurz. Entschuldigung.
Problem.
Ah, ja. Okay.
Bei der Maske kam mir sofort die Frage nach Leistungssteigerung in den Kopf. Also wenn der Luft in den Körper reingedrückt wird quasi, wäre das doch theoretisch auch ein Tool zur Leistungssteigerung, oder? Also für komplett...
Also du auch, ja, sehr guter Ansatz auf jeden Fall. Du hast in jedem Fall, wenn du mehr Sauerstoff kriegst, in deine Schlafphasen kommst, bist du natürlich auch fitter und leistungsfähiger. Ja? Das Problem jetzt mit der Maske, du arbeitest mit einem gewissen Druck. Und was mir die Patienten berichten, also viele fühlen sich eigentlich morgens aufgebläht, aufgedunsen, weil sie so viel Luft in den Bauch gedrückt kriegen. Und wenn du dir jetzt überlegst, jeden Tag werden circa 1000 Masken zurückgegeben von Patienten, weil sie damit nicht zurechtkommen. Ich hatte ja vorher gesagt, circa 600.000 werden im Jahr damit diagnostiziert und versorgt und jeden Tag werden 1000 Masken zurückgegeben.
Jetzt müsste man rechnen können.
Jetzt müsste man rechnen. Das heißt, es sind über 50%, die ihre Maske zurückgeben.
Okay.
Und ganz, ganz viele, die zwar die Maske zu Hause haben, können sie aber nicht länger als 4 Stunden in der Nacht tragen.
Mhm.
Ja, es gibt natürlich auch die anderen. Ich kenne auch ganz viele, die damit sehr, sehr gut zurechtkommen. Aber ehrlich gesagt, die meisten haben damit wirklich Probleme.
Mhm. Ja.
Aber was man definitiv sagen kann, du hast auch mit den Schienen oder wenn du mehr Sauerstoff im Schlaf hast, bist du natürlich leistungsfähiger. Und es gibt auch jetzt ein bisschen ein anderer Bereich, wenn du jetzt im Sportlerbereich schaust, es gibt auch sogenannte Performance-Schienen für Sportler. Also auch bekannte Fußballer tragen Schienen, ja, wenn sie auf dem Spielfeld sind. Und die haben einen ähnlichen Effekt. Ja, nur im Wachzustand, es wird der Unterkiefer ein bisschen weiter vorne gehalten. Dadurch öffnest du deine Atemwege und du bekommst einfach mehr Sauerstoff und bist im Endeffekt leistungsfähiger.
Und auf einem legalen Wege, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Ja, ja.
Ja, war irgendwie der erste Gedanke, der mir gleich dabei gekommen ist.
Ja.
Okay, und du hast ja auch einen Instagram-Kanal, ne? Worüber ich dich ja auch gefunden habe.
Ja.
Und ich schätze mal, da kann man dich jetzt nicht einfach so anschreiben. Ich möchte jetzt irgendwie bei dir... Patient werden oder von dir behandelt werden. Was ist so deine Mission mit dem Instagram-Kanal? Also wann kam der, warum hast du den gemacht, was bietest du dort an?
Also ja, natürlich kann man mich anschreiben und beschreiben, was man von mir behandelt werden möchte. Also die Mission, weswegen ich das mache, weil die Medizin tatsächlich den Schlaf verpennt hat. Weil, weißt du, der klassische Patient mit Schlafapnoe, was jetzt in unserem Kopf ist, ist über 50, ist männlich und ist übergewichtig. Mhm. Und das ist einfach de facto nicht. Also ich hatte heute 3 Patienten, die waren alle unter 40, waren sportlich und schlank und fühlen sich einfach nicht fit. Und viele, oft kommen sie gar nicht dorthin, ja? Weil die haben sonst noch nichts, sie haben noch keinen Bluthochdruck und die Ärzte sagen, okay, du bist halt dauermüde, dann vielleicht Depression, Burnout. Und sie kommen gar nicht in diese Diagnostik rein. Und muss einfach noch viel, viel mehr Aufklärung erfolgen. Und dann sind die anderen, weißt du, viele vermuten vielleicht, dass sie da was haben, dass der Schlaf irgendwo sie beeinträchtigt, dass sie vielleicht eine anatomische Deviation haben. Und sie haben aber so eine Panik, irgendwo mal in ein Schlaflabor zu müssen. Und auch denen muss gesagt werden, es gibt einfach andere Wege. Ja, dann hast du wieder die anderen, die sich alleine deswegen nicht auf Schlafapnoe untersuchen lassen, weil sie Angst haben, so eine Maske zu haben. Weil auch gar nicht bekannt ist, dass es Alternativen gibt. Ja, und auch jetzt diese Zahnschiene, das ist keine neuartige Alternative. Die erste Schiene wurde vor über 40 Jahren publiziert. Und die Schienen sind in den Leitlinien, in den medizinischen Leitlinien auch vorhanden. Die meisten Ärzte reden einfach nicht darüber. Und das ist einfach meine Mission, dass der Schlaf einfach so wichtig ist. Und der Schlaf ist unser einziges regeneratives Tool, was der Körper hat. Ja, und das jetzt mal auf dein Thema zu beziehen. Ganz viele Frauen auch oder auch Männer, die abnehmen wollen, aber wo der Schlaf das Problem ist, die schaffen es gar nicht abzunehmen, weil sie gar nicht in ihre Tiefschlafphasen kommen, ja, wo einfach die Wachstumshormone produziert werden. Und davon kriegen sie einfach nicht ausreichend. Und deswegen muss man da schauen, dass man wirklich auf allen Ebenen und interdisziplinär zusammenarbeitet.
Richtig, ja. Vor allem ist es ja auch ein Auslöser für viele Folgeprobleme, ne? Sei es Thema Heißhunger, auch weniger Energie für Sport oder grundsätzlich den Alltag. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch wieder am Ende des Tages ein Verstärker für einen noch schlechteren Schlaf. Die Frage ist jetzt, was macht einen guten Schlaf aus? Und ja, ab wann hat man einen guten Schlaf und wann definiert man das als schlechten Schlaf oder zu wenig Schlaf? Was würdest du da sagen?
Also ich würde es wirklich auch als subjektiv empfinden, ja, weil wir haben verschiedene Chronotypen, die sind einfach genetisch in uns verankert. Und der eine braucht einfach weniger Schlaf wie der andere und einer braucht einfach auch mehr wie ein anderer. Ich würde immer einen guten Schlaf so definieren, ich lege mich ins Bett, ich kann innerhalb von 20 Minuten einschlafen und ich wache morgens auf und fühle mich wirklich erholt und für den Tag bereit.
Ja. Unabhängig von der Länge, egal, also wird trotzdem gesund.
Ja, weil es gibt einfach auch Typen, die brauchen einfach nur 5 Stunden Schlaf und fühlen sich einfach mega fit. Ne? Und andere brauchen, also ich bin definitiv jemand, ich brauche Minimum 8-9 Stunden Schlaf. Hm. Aber das sind einfach unsere Chronotypen. Wir werden da so ein bisschen auch in falsche Zeiten gedrängt mit unserem strikten Arbeitsschemen, so wie wir arbeiten. Ja? Also von 8 bis 17 Uhr. Da ist einfach nicht jeder ideal. Und viele Firmen fangen ja auch schon an, mit diesen Chronotypen zu arbeiten. Und dass du eben mit Gleitzeiten arbeiten kannst. Und so, dass du wirklich auch in der Zeit arbeitest, wo du am leistungsfähigsten bist. Ja, dadurch profitieren dann wirklich wieder auch alle.
So viel, wie ich immer wusste, na, oder was man auch wahrscheinlich so recherchieren kann, ist, dass eine gute Schlaflänge irgendwie zwischen 7-8 Stunden im Schnitt ist, aber wie du sagst, ne, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger, manche brauchen ein bisschen weniger. Würdest du jetzt aber trotzdem sagen, das ist gesund? Ich bin auch eher so ein Typ, ich brauche eher weniger. Ist es aber auf Lebzeit oder auf längere Zeit gesund, nur 5 Stunden täglich zu schlafen?
Also die Studien sagen was anderes, ja. Also man sollte eigentlich Minimum 6 Stunden schlafen.
Okay.
Aber das ist jetzt wirklich schwierig zu beantworten, weil du kannst dich ja auch nicht zwingen, länger zu schlafen. Also, weißt du?
Ja, ich jetzt persönlich könnte schon länger, aber ich weiß, was du meinst, ne? Wenn man es einfach nicht braucht, dann braucht man es halt nicht, ne?
Genau. Ja? Also.
Okay. Gibt's Unterschiede? Männlich, weiblich, Alter, die man da sagen kann?
Ja, also die Frauen brauchen in der Tat ein bisschen mehr Schlaf als die Männer. Da gibt es auch Studien dazu, ja, weil Frauen multitaskingfähiger sind. Das weiß ich jetzt nicht. Es hat einfach was mit unserer Struktur im Gehirn zu tun, weswegen Frauen einfach ein bisschen mehr Schlaf brauchen als Männer. Dann hast du natürlich Phasen von der Kindheit, Pubertät. Da ändern sich auch nochmal unsere Schlafphasen oder auch die Schlafqualität oder die Schlafdauer, die wir brauchen. Und dann auch, wenn wir älter werden, ändert sich das einfach nochmal. Das sind aber ganz komplexe Prozesse, die da passieren und warum sich das einfach ändert.
Stellen wir uns jetzt vor.
Ich mal einen Schluck trinken.
Ja, ruhig. Ich
muss ich gleich wieder husten, hey.
Wie gesagt, wir können alles schneiden und machen wir so.
Ja, ich sag's dir nur vorher Bescheid, dass man da so ein
einen Cut hat.
Stellen wir uns jetzt vor, meine typische Klientin vielleicht Mitte 30, Anfang 40, oftmals schlechter Schlaf oder zu wenig, wegen Familie, Kids oftmals natürlich das Thema. Ab wann wird so ein Schlafmangel vielleicht ungesund oder wann ist es nicht gut? Und was sind die Folgen?
Chronischer Schlafmangel?
Ab wann wird es chronisch?
Okay, gute Frage. Keine Ahnung. Naja, chronisch ist ja immer.
Da muss ich jetzt kurz mal überlegen.
Klar, alles gut, kann man auch schneiden.
Ab wann wird es chronisch? Gibt es da eine Zeiteinheit, wann etwas chronisch ist? Gute Frage.
Kannst es ja auch umschiffen, du musst das nicht genauso beantworten.
Ja. Interessiert mich jetzt gerade selber, der Zeitraum.
Wahrscheinlich auch keine genaue Definition für.
Mindestens 3 Monate. Okay. Gut. Also chronischer Schlafmangel bedeutet halt, wenn du mindestens 3 Monate zu wenig Schlaf bekommst, als du brauchst, also gehen wir jetzt mal von aus, mindestens 3 Monate unter 6 Stunden Schlaf. Dadurch passiert Folgendes, dass sich einfach unsere Hormone auch ändern. Also unser Cortisolhaushalt wird auch im Schlaf reguliert. Das ändert sich. Und unser kompletter, also die Wachstumshormone, Serotonin ändert sich. Und das merkst du dann zum Beispiel, dass du auf einmal Gewicht zunimmst, obwohl du Diät hältst. Dass du nicht mehr stressresistent bist, weil sich einfach ein kompletter Wandel vollzieht. Was man auch merkt, jetzt zum Beispiel, wenn du schlecht schläfst oder zu wenig schläfst, dass du dann nachts häufiger auf die Toilette musst zum Beispiel. Weil auch unser Wasserhaushalt im Schlaf reguliert wird. Und dann passiert eben Folgendes, wenn du eben nicht mehr in diese Schlafphasen kommst, dass du halt öfter das Gefühl hast, deine Blase ist voll und dann gehst du aufs Klo und musst gar nicht so viel. Aber bei ganz vielen ist in der Tat, dass sie auf einmal zunehmen. Und das aus unerklärlicher Weise.
Okay, das ist für mich natürlich interessant. Ja, also klar, irgendwie weiß man das ja grundsätzlich, ne? Schlechter Schlaf ist dann mit den Folgen eben bei mir connected, ne? Wie ich schon gesagt habe, Heißhunger oder was auch immer. Aber dass du sagst, dass man trotz Diät und alle anderen Faktoren sind gut oder alle Maßnahmen werden doch getroffen und trotzdem kann man zunehmen, weil die Hormone sich verändern, ist auf jeden Fall spannend, ne?
Absolut. Und wenn du jetzt, schau mal, also die Wachstumshormone werden zu über 90% in der Tiefschlafphase produziert im Körper. Ja, und die sind wichtig einfach für Regeneration, Muskelaufbau.
Richtig, ja.
Und wenn du jetzt aber nicht mehr ausreichend, also wir haben einen gewissen Schlafzyklus, der sich einfach immer wiederholt. Und davon haben wir 6, 7 in der Zeit, wo wir schlafen. Und ein Zyklus dauert circa 90 Minuten. Wenn du jetzt aber aus irgendeinem Grund immer unterbrochen wirst, sei es, dass dein Kind dich ständig weckt, ja, ich kenne das selber, oder du vielleicht einfach von deinem Körper geweckt wirst, weil du Atemaussetzer hast, ein Beispiel, kommst du nicht mehr ausreichend in deine Tiefschlafphasen und dadurch hast du wirklich einen kompletten Shift auch deiner Hormone, du hast einfach ein anderes Sättigungsgefühl, du hast mehr Heißhunger und infolgedessen nimmst du dann einfach auch an Gewicht zu. Und weil einfach deine Muskelregeneration nicht da ist und auch dein Fettstoffwechsel wird im Schlaf kontrolliert. Also es hängt ganz, ganz viel damit zusammen.
Absolut. Und was kann ich jetzt tun, um, ja, wenn ich vielleicht noch nicht zu dir kommen möchte, was kann ich tun, um vielleicht sofort besser zu schlafen oder grundsätzlich an meinem Schlaf zu arbeiten? Die Kids kann ich ja jetzt nicht entsorgen, von daher Was macht man da? Gibt es da irgendwie so Sofortmaßnahmen oder auch Dinge, die langfristig irgendwie?
Genau, also ein Punkt ist ganz klar Bildschirmexposition. Also wir sollten schauen, dass wir mindestens 1 Stunde, bevor wir schlafen gehen, kein blaues Licht mehr bekommen. Ja, also das haben wir im Fernsehen, im Handy, im iPad. Das heißt, diese ganzen Tools haben überhaupt gar nichts im Schlafzimmer verloren und idealerweise auch mindestens 1 Stunde, bevor du ins Bett gehst, kein Fernsehen mehr schauen. Dann haben wir
unser Licht, generell unser Licht, es ist sehr, sehr hell. Da gibt's eine ganz witzige Anekdote dazu. Als Edison die Glühbirne erfunden hat, also und Edison hat nichts vom Schlaf gehalten, hat nicht gerne geschlafen und fand es überflüssig zu der Zeit. Und dann hat er die Glühbirne erfunden und hat gesagt, und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt müssten wir nicht mehr schlafen, wir können die ganze Nacht wach bleiben. Aber diese Glühbirnen, die wir jetzt überall haben, sind einfach zu hell, sodass keine Melatoninproduktion stattfinden kann. Und auch da gibt es spezielle Lampen, dass man eben so, dass man einfach gedämmtes Licht hat im Wohnzimmer, dass man versucht, eben eine gute Abendroutine zu schaffen. Also lieber eher ein Buch lesen und das aber auch nicht im Bett, sondern in einem anderen Raum. Ja, das Bett sollte wirklich nur für Erwachsenenaktivitäten da sein und schlafen und nichts anderes. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett geht und zur gleichen Uhrzeit aufsteht. Dabei ist noch wichtiger, das Aufstehen, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen und das idealerweise auch am Wochenende. Das ist schwer, aber das dauert natürlich auch, bis du den Effekt spürst, weil du machst es ja wahrscheinlich schon über Jahre falsch. Aber das sollte man sich wirklich zum Ziel setzen, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen, zur gleichen Uhrzeit aufzustehen.
Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, ne? Das ist ja der Biorhythmus, der einen dann im Prinzip weckt. Ist das richtig?
Mhm.
Wenn man irgendwie jeden Tag um 5 Uhr aufstehen muss und dann freut man sich auf den Samstag, geil, endlich ausschlafen, kein Wecker und 5.30 Uhr ist man wach. So wird man automatisch geweckt.
Und da kann man zum Beispiel, das kann man sich auch selber testen, okay, welche Zeiten brauche ich denn zum Einschlafen? Da braucht man halt ein bisschen Urlaub dafür und keine Verpflichtung idealerweise in der Früh. Und dass man wirklich guckt, okay, ohne Wecker aufzustehen und das idealerweise ein paar Tage hintereinander, wann wache ich denn auf?
Mhm.
Ja, und so kannst du dann gucken, okay, was ist eigentlich meine ideale Zeit zum Aufstehen, damit man so mal so einen Anhaltspunkt bekommt.
Aber das hat ja logischerweise auch damit zu tun, wann ich ins Bett gehe, oder nicht?
Das hat damit auch zu tun, wann du ins Bett gehst. Und da kann man auch ein bisschen mit sich spielen. Aber man kann sich ja, keine Ahnung, mal vornehmen, okay, ich gehe jetzt um 10 Uhr ins Bett und dann gucke ich mal, wie lange ich schlafe und das einfach mal für ein paar Tage. Ja, und wenn du um 10 nicht einschlafen kannst, dann kann es halt sein für dich, okay, das ist vielleicht für mich ein bisschen zu früh, dann probiere ich es am nächsten Tag mal eine halbe Stunde später. Aber so, dass du selber für dich weißt, okay, wann ist denn für mich eigentlich die ideale Zeit zu schlafen? Wann ist die ideale Zeit zum Aufstehen? Aber das kriegst du natürlich im Alltag, kannst du sowieso einen Test nicht machen, weil da hast du ja höchstwahrscheinlich Verpflichtungen. Ne?
Was sind denn so... Entschuldigung, erzähl ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, weil jetzt... was wollte ich dir jetzt noch sagen? Um sofort einen Effekt... Wir waren jetzt... Deine Frage war doch, welchen... was man sofort machen kann, um besser zu schlafen. Ne?
Richtig.
Genau. Also und als nächstes sollte man schauen, dass man eben in einer kühlen Raumtemperatur schläft. Sollte so bei 18 Grad circa sein. Und ganz gut ist auch, dass man, wenn man im Schlafzimmer einfach grüne Pflanzen hat, einfach, dass du mehr Sauerstoffgehalt hast. Und es sollte dunkel sein. Also und wenn man es nicht komplett dunkel machen kann, dann kann man sich Schlafmasken zur Hilfe nehmen. Ja? Und ein ganz, ganz super Tipp, womit man echt sofort anfangen kann, ist, wenn du morgens aufstehst, als allererstes eine halbe Stunde rausgehen ins Tageslicht. Und generell das Tageslicht nutzen, weil das Tageslicht ist wichtig für unsere Schlaf- und Wachphasen.
Jetzt wenn die Zuhörer jetzt gerade hier dabei sind, ich bin mir sicher, da ist der ein oder andere, der sagt, was, es muss kalt sein, ich schlafe aber viel lieber im Warmen. Du kennst bestimmt die Diskussionen zwischen Partnern vielleicht. Der eine will das Fenster zu, der andere auf, der andere will die Rollläden zu, komplett dunkel, kein Licht. Und der andere sagt, nee, bitte, unbedingt. Kennen wahrscheinlich viele Pärchen. Ja, was ist denn jetzt besser? Also ist es wirklich besser, kalt eher und gar kein Licht?
Ja, ja. Aber wir haben das Thema bei uns auch. Ich brauche es komplett dunkel und mein Mann möchte immer ein bisschen Licht. Ich habe mich jetzt in dem Fall durchgesetzt, aber Ansonsten kann man sich wirklich mit so einer Schlafmaske behelfen. Ne? Oder wenn man es auch ganz ruhig braucht, dann nimmt man halt einfach Oropax noch dazu und eine Schlafmaske. Und naja, und mit der Luft, es ist einfach besser, in kühlen Räumen zu schlafen. Und jetzt 18 Grad finde ich jetzt auch nicht kalt. Also es darf ja auch nicht zu kalt sein. Aber du brauchst einfach so eine gewisse Raumtemperatur für einen erholsameren Schlaf.
Okay. Welche Alltagsfaktoren beeinflussen denn meine Schlafqualität vielleicht? Was kann ich im Alltag tun oder sollte ich nicht tun? Also jetzt klar vorm Schlafen gehen direkt, hast du schon gesagt, ne? Und auch was das Schlafen gehen direkt betrifft, hast du auch eben gerade schon beantwortet, aber so über den Tag, gibt es da Dinge, die ich dafür oder dagegen tun kann?
Naja gut, also viele haben natürlich auch viel Stress, machen sich den ganzen Tag über Sorgen, haben viele Gedanken und häufig kommen diese Gedanken dann, wenn ich im Bett liege, wenn ich zur Ruhe komme und dann kommt alles durch und dein Kopf macht einfach, was er möchte und fährt Karussell und du kommst deswegen nicht zur Ruhe. Und da wäre eigentlich ein Tipp, dass man abends beim Abendessen sich kurz seine Gedanken aufschreibt, vielleicht da auch noch mal kurz mit dem Partner drüber spricht und dann ist das Thema erledigt. Dann stört einen das nicht mehr, wenn ich einschlafen möchte. Das wäre so, weil da haben wirklich auch sehr, sehr viele Menschen Probleme.
Mhm. Was hältst du in dem Zuge auch von so Schlaftrackern und allen möglichen modernen Methoden, wie man schauen kann, dass man besser schläft, dass man den Schlaf optimiert? Hältst du davon was?
Ja, die sind in der Tat auch sehr gut. Also wir arbeiten auch mit Apps zusammen. Aber, also ich meine, was bringt dir eine Garmin oder eine Apple Watch, die dir sagt, du hast jetzt nur 4 Stunden geschlafen. Also du musst es dann auch umsetzen und versuchen, dich daran zu halten.
Ja, das stimmt.
Ja.
Es gibt ja noch diesen Ring. Kennst du diesen Ring? Ich weiß jetzt nicht mal, wie die Marke heißt, um ehrlich zu sein. Ist auch egal. Aber der sagt dir ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Der sagt
ja, der gibt dir deine Sauerstoffsättigung. Genau.
Okay.
Das ist auch gut, eben auch in Bezug auf Schlafapnoe. Und diese Tools und diese Gadgets sind auch alle wirklich extrem gut. Die haben jetzt keine Klassifizierung als Medizinprodukt. Das brauchen sie auch nicht. Aber dazu gibt es einfach gute Studien, dass sie schon sehr, sehr valide sind. Also einige davon sind fast so gut wie die Geräte, die wir verwenden als Mediziner.
Mhm. Okay, aber letzten Endes, das sagt mir ja dann nur, wann war es gut, wann war es nicht so gut und umsetzen muss ich es immer noch selber, ja?
Ja, genau. Es ist wie mit allem im Leben, du musst es umsetzen. Also ich meine, Garmin macht das ja auch ganz schön und sagt ja, du musst jetzt ins Bett gehen, du solltest jetzt aufstehen, aber ich muss es halt auch tun.
Ja, absolut.
Ne?
Ja, aber es hilft vielleicht dann einfach auch diese Ein- und Einschlaf- und Aufstehzeiten vielleicht dann zu regulieren und wenn absolut. Das hilft, ja.
Genau. Alles, was hilft, ist legitim.
Du hast auf deiner Instagram-Seite auch Magnesium verlinkt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch etwas, was ich an dem einen oder anderen auch schon mal empfohlen habe. Kannst du was darüber sagen, welches Magnesium genau man nehmen sollte? Und wenn ja, warum überhaupt?
Also Magnesium, warte mal, ich fange nochmal eben dran. So. Magnesium ist an über 300 enzymatischen Prozessen in unserem Körper beteiligt. Und also extrem wichtig für viele, viele Funktionen im Körper. Und unter anderem auch für den Schlaf, da es beruhigend wirkt. Es fördert die Durchblutung, es macht die Muskulatur weicher und insgesamt können wir eben mit Magnesium besser entspannen und besser loslassen, was der Effekt ist von dem Magnesium. Und es gibt verschiedene Magnesiumtypen und das gängige Magnesium, was du jetzt in der Drogerie kaufen kannst, ist Magnesiumoxid. Und bei Magnesiumoxid weiß man, es wird nur sehr spärlich aufgenommen. Das heißt, die Bioverfügbarkeit ist sehr, sehr niedrig. weswegen viele von diesem Oxid einfach eher Durchfall kriegen und dann sagen, hey, ja, Magnesium nehme ich nicht, da kriege ich Verdauungsbeschwerden. Und deswegen rate ich jetzt von dem komplett ab. Und es gibt Magnesiumglycinat. Glycin ist eine Aminosäure. Und wenn du diese Verbindung nimmst und dann auch abends nimmst, kannst du dadurch einfach deinen Schlaf fördern. Du kannst besser einschlafen und durchschlafen. Und deswegen empfehle ich einfach da andere Magnesiumpräparate.
Gehört Magnesiummalat auch dazu? Ich hatte mal bei meiner Research herausgefunden, dass diese Kombination aus Malat und Glycinat eben optimal wäre, gerade für die Frau. Wir arbeiten ja hauptsächlich mit Frauen, ne? Gerade für die Frau, wenn es so ums Thema während der Diät und Abnehmen, also die Hormonumstellung und eben das Thema auch Schlaf und Energie geht, dass das eigentlich so die beste Magnesium-Kombination wäre.
Absolut. Malat ist super, auch gut gegen Entzündungen, wird eben auch bei Fibromyalgie wird's hergenommen. Das solltest du dann eher vormittags nehmen oder morgens. Und Magnesium dann abends, ne? Und wenn du Magnesiumglycinat noch mit Vitamin B6 kombinierst, weil B6 ist auch noch für unseren Schlaf-Wach-Zyklus zuständig. Und jetzt, dann hast du einfach noch mal mehr einen Effekt auf deinen Schlaf, ne? Weil sonst nimmst du eher E-Vitamine eher in der Früh. Aber wenn du das so einhältst, da, also man merkt es auch brutal. Also ich selber nehme es auch, das Magnesiumglycinat. Und ich nehme auch ein Kombiprodukt. Ich bin da wirklich eine halbe Stunde danach völlig entspannt und relaxed.
Mhm.
Also ich finde das wirklich fantastisch, was für einen Effekt du da merkst.
Gibt's andere Nahrungsergänzungen, weil ich weiß, das wird ganz viel interessieren, gibt's andere Nahrungsergänzungen, wo du wirklich sagen würdest, die helfen und die haben keinen Placebo-Effekt?
Also Vitamin D, ganz klar. Und Vitamin D, also du kannst, also ich meine, fast alle von uns haben Vitamin D-Mangel, weil unsere Sonne einfach in einem falschen Winkel bei uns steht und keiner von uns genau zur richtigen Zeit in die Sonne kommt. Und jetzt fängt die Wintermonate an und Vitamin D, wenn du das ohne Magnesium nimmst, dann hat es überhaupt keinen Effekt. Ne? Also Vitamin D solltest du morgens nehmen, in Kombination mit K2. K2 ist ganz wichtig, damit sich das Kalzium eben nicht in unseren Gefäßen ablagert, sondern dort, wo wir es nämlich wollen, also in Zähnen und Knochen. Und dann eben abends, also für den Schlaf, Magnesium und die B-Vitamine.
Was hältst du von Melatonin? Ist ja das Schlafhormon. Soweit ich es weiß, das weißt du vielleicht besser, soweit ich es weiß und auch immer so mitbekommen habe von anderen, dass die Dosierungen, die hier bei uns erlaubt sind, zu niedrig sind. Jetzt habe ich persönlich, ähnliches gilt auch übrigens für so CBD und so Entspannungszeug. Und jetzt habe ich mal aus Amerika so ein Melatonin-CBD-Gummy probiert, habe schon ein bisschen auf die Packung gelunzt und gesehen, okay, die Dosierung deutlich höher. Ich wollte das ausprobieren, ist ja letzten Endes harmlos, ne? Und das hat echt gut gewirkt. Also nicht nur vom Schlaf, ich habe das Gefühl, viel, viel intensiver geschlafen und auch intensiver geträumt. Also ich habe seit ewigen Jahren mich wieder an einen Traum erinnern können. Also ich glaube, man träumt ja immer, aber ich habe mich zumindest wieder daran erinnern können. Und ich hatte auch mir auf jeden Fall am nächsten Tag noch richtig entspannte Muskulatur. Also konnte ich richtig spüren.
Also Melatonin ist halt unser Schlafhormon, klar. Und ich denke, als kurzfristige Lösung ist es gut. Ja, um dir einfach in gewissen Phasen vielleicht mal helfen zu können. Und du hast absolut recht, das, was du hier kaufen kannst, ist viel, viel niedriger wie in den USA, was frei verkäuflich ist. Also wenn dir was von Arzt verschrieben wird, dann ist das immer was anderes. Es gibt allerdings keine Studien über die Langzeitverwendung von Melatonin, weswegen man einfach vorsichtig damit sein muss. Es ist trotzdem ein Hormon, was du nimmst. Und ich bin eher der Freund, dass du es versuchst, natürlich wieder zu produzieren.
Ja.
Ja. indem du einfach tagsüber rausgehst und Tageslicht nutzt. Deswegen, weil wir eben mit unserem Licht und wir werden einfach beschallt mit dem blauen Licht, das hemmt alles die Melatoninproduktion. Und da bin ich dann eher ein Freund, man sollte lieber einen natürlicheren Ansatz wählen, anstatt immer Hormone zu nehmen.
Das, glaube ich, kann man für alle Ergänzungen erstmal sagen. Der natürliche Ansatz, alles, was man selber irgendwie versuchen kann, sollte immer an erster Stelle stehen. Gut, jetzt hast du ganz am Anfang schon gesagt, jeder von uns hat jemanden in der Familie oder kennt jemanden, der schnarcht. Vielleicht liegt die Person sogar bei uns nachts im Bett. Warum ist das so, dass manche schnarchen und manche nicht?
Okay, also wir können auf verschiedenen Ebenen schnarchen. Ja, also wir können auf Ebene der Nase schnarchen. Das kennt der eine oder andere, wenn du eine Erkältung hast oder eine Allergie und die Schleimhäute schwellen zu. Dann kannst du einfach Geräusche durch die Nase machen. Und dies hauptsächlich Schnarchen passiert aber in unserem Rachenbereich. Zum einen, weil wir vielleicht ein sehr großes Gaumensegel haben, was anfängt zu flattern, oder so ein großes Zäpfchen, oder wir haben sehr große Tonsillen, große Mandeln, die einfach die Atemwege verengen. Und wenn Luft durch enge Röhren strömt, macht das Geräusche. Und so ist es mit dem Schnarchen auch. Schnarchen hat auch null Krankheitswert. Aber man muss wissen, dass hinter fast jedem Schnarchen eine Schlafapnoe steckt. Und wenn du jetzt jemanden hast, der neben dir liegt und extrem laut schnarcht und immer wieder auch aufhört, wo man manchmal auch das Gefühl hat, hey, atmet der überhaupt noch? Dann atmet er wahrscheinlich nicht mehr. Und das sind so ganz klare Punkte. Okay, das muss gecheckt werden.
Mhm.
Ne?
Und es gibt eine Anti-Schnarch-Formel, habe ich gelesen bei dir.
Ja, schau mal hier, das liegt gerade sogar neben mir. Seit gestern im Handel.
Das ist dein Buch.
Das ist mein Buch zusammen mit Clemens Heiser.
Cool, Glückwunsch.
Vielen Dank. Und wir haben quasi alles versucht, sehr anwenderfreundlich aufzuschreiben, wie entsteht es überhaupt, was für Hilfsmittel gibt es, welche Hilfsmittel helfen wirklich, wie ist denn der Weg, wenn ich schnarche und mich morgens nicht fit fühle, also ein Verdacht auf Schlafapnoe besteht, und was kann man tun, und wir haben wirklich alles aufgelistet von nicht invasiven Methoden bis zu Operationen, alles, was es dort gibt. Und natürlich auch so ein bisschen das Thema Ernährung beleuchtet, weil umso mehr Gewicht in dem Bereich ist, umso mehr werden wir natürlich diese hinteren Atemwege eingeengt, und umso schneller kommt es natürlich auch zu einem Schnarchen oder auch zu Atemaussetzern.
Und ich hab natürlich in die Leseprobe schon mal reingeschaut und habe da auch eins meiner interessanten Themen gefunden, nämlich Intervallfasten. Ich bin ja sehr Fan vom Intervallfasten, und bei dem Stichpunkt Anti-Schnarch-Formel stand auch das Intervallfasten mit drin, wenn ich da richtig geguckt habe. Inwiefern hilft das Intervallfasten jetzt gegen Schnarchen?
Entschuldigung, Patrick. Genau. Also das Intervallfasten, damit hörst du natürlich nicht auf zu schnarchen, aber mit dem Intervallfasten verlierst du Gewicht. Dann hörst du auf zu schnarchen.
Stimmt. Okay, verstanden. Das heißt, grundsätzlich gesund sein, irgendwie ein gesundes Gewicht, hilft, besser zu schlafen, kann man definitiv so sagen.
Absolut. Also Übergewicht ist eins der größten Risikofaktoren, überhaupt so eine Schlafapnoe zu bekommen.
Mhm. Das heißt aber nicht, dass der typische Klient von dir übergewichtig ist. Das
Nein. Ja, sagen wir mal natürlich 60% schon. Aber ich habe so, so viele auch junge Frauen, Anfang 30, sportlich, nicht übergewichtig, die einfach ständig müde sind und schon alles gemacht haben. Und da kommt dann häufig als Diagnose das sogenannte Upper Airway Resistance Syndrom raus. Und das ist etwas, du hast eigentlich keine kompletten Atemaussetzer, sondern du brauchst einfach zu viel Widerstand, um genügend Sauerstoff zu bekommen. Und diese Diagnose zu stellen, ist ganz, ganz schwierig. Erstens ist sie nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse überhaupt drin. Das ist schon zum einen echt ein Problem. Und dann brauchst du da auch wirklich einen Schlafmediziner, der das erkennen kann. Und du musst ein Schlaflabor machen, um das erkennen zu können. Aber da es nicht im Katalog der Kassen ist, kommst du dort erst gar nicht hin. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich hatte jetzt erst die Woche eine Patientin, genau eben das, eigentlich in der Diagnostik keine klassischen Atemaussetzer oder sehr, sehr gering, die aber einfach völlig, völlig müde ist. Und was hat sie aber? Und da komme ich jetzt wieder als Zahnärztin ins Spiel. Sie knirscht extrem mit den Zähnen. Und das ist ja, was ich auch versuche, auf Instagram zu vermitteln. Eigentlich, wenn jeder, der extrem mit den Zähnen knirscht, sollte sich auf so eine schlafbezogene Atmungsstörung untersuchen lassen, weil es ist ein ganz, ganz häufiger Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist auch, wenn dir zum Beispiel im Kindesalter durch den Kieferorthopäden Zähne gezogen wurden, was jetzt relativ gängige Praxis ist, verändert das das anatomische Wachstum deines Kiefers. Und dadurch kannst du einfach auch im Alter eine Schlafapnoe entwickeln bzw. anfangen zu schnarchen.
Wie sieht denn die perfekte Schlafroutine aus? Gibt's da irgendwas, was du mir und den Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben kannst? So die perfekte Schlafroutine. Wir haben jetzt so viele Lösungsmöglichkeiten, Tipps schon gehört, aber wenn du es jetzt noch einmal runterbrechen musst, wie würdest du sagen, sieht die perfekte Routine aus?
Also ich würde sagen, wirklich ganz wichtig ist, auf seine eigene innere Uhr zu achten. Sich selber versuchen, Stress zu nehmen, Stress zu reduzieren, generell in deinem Leben. Versuchen, mehr Wert auf den Schlaf zu legen. Weil der Schlaf kommt einfach bei vielen häufig zu kurz. Es wird häufig einfach nur gesehen, es muss so sein, es ist irgendwie, geht ja nicht ohne, aber einfach den Stellenwert des Schlafes höher zu heben, sich eine schöne Schlafumgebung zu machen. Weil wenn man einfach darauf achtet, wird man merken, dass viele Dinge im Leben einfach viel, viel einfacher gehen.
Also Schlaf priorisieren.
Absolut.
Ja, so einfach sage ich das beim Sport und bei der Ernährung auch immer. Ja. Muss halt Priorität sein, ja. Das stimmt natürlich. Hast du noch einen Tipp, den du unbedingt loswerden willst, den ich jetzt vielleicht nicht erfragt habe, auch nicht aus dir rausbekommen habe?
Also absolut mein Tipp, jeder kann gutes Schlafen lernen und jeder verdient einen guten Schlaf.
Das war doch ein gutes Abschlussstatement, oder?
Ja.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Sarah. Ich glaube, wir haben coole Tipps und gehört und auch viel über das Thema Schlaf, was interessant war und für mich vor allem auch neu. Ich glaube aber auch für die Zuhörer. Von daher danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, lieber Patrick.